Wenn man sich mal so die Lehrpläne für den Musikunterricht an unseren Schulen durchsieht, und das kann man, die stehen frei zugänglich im Netz, dann gibt's da auf den ersten Blick eine große Vielfalt bei den zu behandelnden Themen. Mozart, Pachelbel, Schubert, Brahms, Beethoven, Schönberg, Stravinsky, Bartok, Ives und noch so der und jener. Und vielleicht ist Ihnen da gerade was aufgefallen. Unter diesen Namen findet sich keine einzige Frau. Auch die empfohlenen begleitenden Lehrbücher für Grundschüler zum Thema heißen zum Beispiel einen berühmten Komponisten kennenlernen oder Komponistenporträts. Wer also den deutschen Musikunterricht durchläuft, muss am Ende den Eindruck haben, Komponieren sei ausschließlich was für Männer. Weiße Männer. Die Musikwissenschaftlerin Elisabeth Treite war jahrelang Mitarbeiterin beim Archiv Frau und Musik. Sie lehrt und forscht heute an der Uni Siegen und sie beschäftigt sich schon lange mit dieser fehlenden Diversität im Musikunterricht und in den dazugehörigen Schulbüchern. Frau Treite, habe ich da beim Blättern durch die Musiklehrpläne nur nicht genau genug hingeschaut oder finden laut Lehrplan tatsächlich nach wie vor nur komponierende Männer im Musikunterricht statt?
Nee, das haben Sie schon ganz richtig beobachtet. Es gibt die kleine Ausnahme oft, dass man noch das Ehepaar Schumann zum Beispiel behandelt oder die Geschwister Mendelssohn, also dort eben dann doch eine Clara oder eine Fanny mit auftaucht, aber dann oft eben nicht als eigenständige Künstlerpersönlichkeiten oder Komponistinnen, sondern eben als Frau von oder Schwester von. Und ich denke, es ist mehr als an der Zeit, dass man das ändert und eben eigenständige Komponistinnen mit in den Unterricht nimmt.
Wer entscheidet eigentlich über die Lehrplaninhalte?
Naja, das sind natürlich Bund und Länder, ganz klar. Also das heißt, wenn also ich jetzt vom Archiv Frauenmusik zum Beispiel komme und sage, ich habe dort einen Vorschlag, dann habe ich erstmal natürlich ein Problem, denn ich muss mich tatsächlich erst an die offiziellen Stellen wenden. Dann muss ich mich auseinandersetzen mit den Schulbuchverlagen, bis sich dann tatsächlich in vielen, vielen Jahren eben möglicherweise doch einmal paritätische Schulbücher vorlegen kann. Aus diesem Grund ist es so, dass wir vom Archiv Frauenmusik uns damals entschieden haben zu sagen, wir erstellen jetzt ein digitales Bildungspaket, das eben sich Komponistinnen vornimmt und damit eine Grundlage für Lehrerinnen und Lehrer macht, um Material zu haben, das sie eben im Schulunterricht auch verwenden können.
Und wird darauf zugegriffen? Also fließt das jetzt ein in die Inhalte?
Genau, das ist jetzt tatsächlich vorgestern online gegangen. Das ist also noch brandneu.
Ja.
Und es ist wirklich wichtig, dass diese nächsten Generationen den Musikunterricht bekommen, mit dem sie sich auch selbst identifizieren können.
Wer ist denn da so alles drin in Ihrem Paket?
Genau, also wir haben angefangen mit 3 Modulen jetzt in diesem Bildungspaket. Das eine zentrale Figur ist dort Louise Ferrand, die Komponistin, und haben dort ihre 3. Sinfonie in den Vordergrund gestellt, um eben nochmal auch deutlich zu machen, dass eben auch Komponistinnen diese großen Orchesterwerke komponiert haben. Das Wunderbare an dieser Sache ist, dass wir durch den Verlag, der ihre Gesamtaufgabe herausgibt, auch eine digitale Partitur zur Verfügung gestellt bekommen haben, sodass die dort auch abrufbar ist und man eben auch Partitur und Hörbeispiele verwenden kann. Im zweiten Modul wenden wir uns dann tatsächlich Musikerinnen zu, Instrumentalistinnen zu. In dem Fall geht es dort um Damenblaskapellen, um aufzuzeigen, dass natürlich auch in der langen Musikgeschichte zahlreiche Musikerinnen unterwegs waren und beleuchten deren Lebensumstände. Und im dritten Modul geht es dann noch, und das, ich nenne das immer etwas die U-Boot-Taktik, wer jetzt sagt an der Schule, er oder sie möchte jetzt nicht gerade das große Komponistenprojekt ausrufen, irgendwie so halb am Lehrplan vorbei oder doch versucht, das mühsam zu integrieren, der kann ja auch sagen, ich nehme als Beispiele für ein symphonisches Werk oder eine Fuge oder ein Madrigal zum Beispiel schlicht und ergreifend das Werk von einer Frau, ohne groß jetzt ihre Biografie vielleicht in den Mittelpunkt zu stellen oder ihr Frausein in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach, um anhand dieser Komposition bestimmte musikalische Merkmale zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern durchzugehen.
Im Grunde ist das ja der Punkt, wo wir eigentlich hin müssen, oder? Dass wir das Exzeptionelle und das Frausein nicht immer so im Vordergrund steht.
Sicher nicht. Das ist etwas, wovon wir sprechen oder was wir uns immer wieder wünschen, wenn wir darüber sprechen, weil wir ja auch eigentlich sagen, klar, Gleichberechtigung steht ja schon im Grundgesetz, also muss es doch selbstverständlich sein. Aber wir merken eben, an wie vielen Stellen wir doch eigentlich mit so einem Blickregime arbeiten, dass ja, Komponieren als eine männliche Praxis zeigt. Und ich sehe das auch bei der Forschung für meine Dissertation, dass das einfach so ein Bild ist, das manifest eingeschrieben ist. Und natürlich muss es aber unser Ziel sein oder unsere Utopie sein, zu sagen, wir haben einen Musikkanon, der genauso vielfältig ist wie wir als Gesellschaft auch.
Diese Fragen, mit denen Sie sich da so beschäftigen, betreffen ja im weiteren Sinne auch uns, also die wir hier in SWR2 zum Beispiel die Musikprogramme machen. Für uns ist das gerade wirklich eine ganz aktuelle, viel diskutierte Frage, wie diese Programme eben diverser werden können. Es gibt ja nun mal viel mehr Musik von Männern als von Frauen. Das muss man beklagen, aber es ist einfach so. Und viele Werke von Mozart, von Brahms oder Bach und Beethoven, die sind nun mal geniale Musik. Was raten Sie denn da? Würden Sie da zur Quotierung raten?
Also erstmal steht es ja außer Frage, dass die Musik, die wir hören, wunderbare Musik ist. Und das heißt aber eben auch, wenn ich ein Interesse daran habe, wunderbare Musik zu hören, dann muss mein Interesse auch da sein, diesen Blick zu weiten und zu sagen, mir geht eigentlich im Moment auch unglaublich viel verloren. Wenn ich eben die Sinfonien von Perrault nicht kenne zum Beispiel, dann geht mir unglaublich viel verloren. Oder verschiedene Opern und Klaviermusik zum Beispiel von Margaret Bonds und so weiter. Dann geht mir viel verloren und es ist doch eigentlich unser Anliegen zu sagen, wir gucken auf die Musik und sagen, wir wollen die gute Musik haben und dann nehmen wir sie auch mit auf. Jetzt ist es natürlich so, wir haben noch keine Hörsozialisation durchlaufen, eigentlich wir alle nicht, weil wir alle in der Schule nicht über Komponistinnen gesprochen haben, Studium nicht. Ich spreche jetzt als Musikwissenschaftlerin, die dort auch nie Komponistinnen begegnet ist im Studium. Und uns ist ja bisher wahnsinnig viel entgangen. Und das bedeutet jetzt eben erstmal neue Musik zu hören, die aber mehr als kanontauglich ist. Also die man natürlich mit Begeisterung auch aufnehmen kann. Und es gibt immer mehr auch hervorragende Aufnahmen. Und das ist mehr als legitim, sie mit in den Radiobetrieb auch aufzunehmen. Wir haben oft, wenn wir im Archiv Gäste beraten haben, die ein Konzertrepertoire zum Beispiel zusammenstellen, gesagt, fangen Sie doch an und nehmen zumindest mal ein Werk einer Komponistin mit in Ihr Konzertprogramm auf.
Was ich übrigens auch bemerkenswert finde, wenn man sich mal auf die Suche nach Komponistinnen aus, sagen wir jetzt mal, dem 19. Jahrhundert macht, dann stellt man ja fest, dass manche von denen zu ihren Lebzeiten durchaus sehr bewundert und viel aufgeführt worden sind. Also als Beispiele fallen mir da Amy Beach oder Cécile Chaminade ein, die waren ja eigentlich ziemlich erfolgreich und sind auch von sehr guten Solisten und Orchestern gespielt worden. Wir haben ja immer so das Bild, die Komponistinnen früher waren alle stumm geschaltet und erst wir, die emanzipierten Menschen der Gegenwart, entreißen die dem Vergessen. Dabei scheint ja das Vergessen und Stummschalten bei vielen erst posthum eingesetzt zu haben. Waren die Leute früher vielleicht sogar weniger vorurteilsbehaftet als dann später das 20. Jahrhundert oder sogar wir? Heute komponierenden Frauen gegenüber?
Gut, darüber kann ich natürlich nur spekulieren. Ich denke schon, dass es wahnsinnig viele Vorurteile auch in der Vergangenheit gab. Und das zeigt uns aber auch natürlich, dass es schon immer diesen Konflikt gab, also um eine gleichberechtigte Musikausübung. Nichtsdestotrotz ist ja in der Musikgeschichtsschreibung tatsächlich einiges dann verschwiegen worden, ausradiert worden oder einfach überschrieben worden, sodass wir jetzt einfach oft einen Kanon haben und das bezieht sich eben auch auf Lexika und dergleichen mehr, der uns dieses Blickregime des männlichen Komponierens zeigt. Und es ist jetzt natürlich schwierig, dann das wieder aufzubrechen und zu sagen, ja, wir wollen das wieder öffnen und wir wollen weitergehen. Und diese Diskussion ist ja auch sehr stark im Moment in Bezug auf den Kanon. Wohin soll es gehen? Wie gehen wir damit um? Mit diesem Konstrukt, das ja immer zugleich auch ein Instrument der Macht ist.
Die Musikwissenschaftlerin Elisabeth Treite war das hier in SWR2 Treffpunkt Klassik. Sie beklagt die fehlende Diversität im Musikunterricht und in den Musikschulbüchern. Frau Treite, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben.
Sehr gern, ich bedanke mich.